Heute bei «Apropos» eine WM in der Wüste. Am Sonntag fängt sie an, die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Wahrscheinlich hat es noch nie eine WM gegeben, die so umstritten war. Wegen dem Land, wo sie stattfindet, wegen der Jahreszeit, wo sie stattfindet, wegen der Menschenrechtslage im Land, wegen der Unterdrückung der sexuellen Minderheiten, wegen den Arbeitsbedingungen von denen, die die Stadien gebaut haben. Wie soll man mit all dem umgehen? Als Fan? Oder als Reporter oder überberichtet? Über das reden wir heute im aktuellen Apropos mit dem Florian Ratz. Er ist Fußballredakteur von der Media, Gastgeber vom Fußballpodcast «Die Halbzeit» und sitzt momentan in einem klimatisierten Hotelzimmer in Abu Dhabi, wo heute die Schweizer Nationalmannschaft gegen Ghana testet. Hallo Florian.
Hallo Philipp. Ich habe übrigens die Klimaanlage abgestellt, weil ich schaffe das nicht, drinnen irgendwie 17 Grad und draussen 31.
Endlich Stimmung in Katar. Ich weiss, du bist selber noch nicht dort. Ich nehme an, du hast die Videos gesehen auf diesen Fanmarsch. Sag mal, es ist ja echt ein Wahnsinn, wie rhythmisch die Engländer plötzlich rumschlagen können, oder?
Ja, also ich finde es einfach schön, dass sie als ehemalige Kolonialmacht von Indien offensichtlich die indischen Musikinstrumente mit heimgebracht haben oder so. Es wird trümmelt und ich weiss nicht was. Und lustig ist ja auch, es sind ja auch Brasilianer angekommen, die auch sehr indische Rhythmen im Blut haben offensichtlich. Und Deutsche, glaube ich, auch. Und Argentinier. Und überall hat man das Gefühl, man sieht die gleichen Menschen drauf.
Das ist ja auch quasi die Idee dahinter, glaube ich, oder? Dass man das Gefühl hat, Katar tut jetzt Leute einkaufen, um Stimmung zu machen für die WM. Ist das bestätigt schon?
Also, die AP hat so eine Geschichte gemacht, ob sie zahlt sind oder nicht, das weiss man nicht. Es ist ja eigentlich auch egal. Es ist ja nichts passt besser zu dieser WM, als dass sie anfängt mit der Diskussion darüber, ob die trommelnden Engländer und Brasilianer gekauft sind. Also von dem her ist es eigentlich der perfekte Einstieg in das Turnier.
Haben Sie eine Ahnung, wie die Stimmung wird sein dort? Werden viele Fans gehen?
Los, keine Ahnung. Ich weiss, dass zum Beispiel Schweizer werden relativ wenig gehen. Der Schweizer Verband hat gesagt, er hat pro Match etwa die Hälfte von diesen Tickets abgesetzt, sondern hat können absetzen. Das hat vor allem auch mit den Preisen zu tun. Also die, wer jetzt dort eine Woche lang an wird gehen, also auf Katar wird gehen, um der Schweizer Nationalmannschaft zu folgen, der muss einfach irgendwie damit rechnen, dass er etwa 7'000 Franken müsste ausgeben für die ganze Reise. Das ist einfach wahnsinnig teuer. Es ist eine WM, bös gesagt, ein bisschen von Bonzen für Bonzen. Es wird sicher sehr viele Leute geben, die aus Saudi-Arabien kommen zum Beispiel. Das ist ja gerade nebendran und die schauten mit. Also das heisst, die Stadien werden schon voll sein. Oder? Die FIFA schickt ja dann immer, wie viele Tickets das sie verkauft haben. Und sie haben gleich viele Tickets verkauft wie für Russland.
Okay. Anfangen tut die WM am Sonntag, und zwar mit dem Schlagspiel Katar gegen Ecuador. Bevor wir über das Sportliche reden, können wir nochmal die Vorgeschichte von der WM anschauen. Warum genau findet die Weltmeisterschaft in Katar statt? Und warum im Winter?
Also warum sie in Katar stattfindet, ist recht schnell erklärt, weil Katar hat sie wollen. Und Katar hat alles gemacht dafür, dass sie sie bekommt. Also es ist noch verrückt, man muss sich vorstellen, 2010, ich bin dort gewesen, wo die WM-Vergabe war, in Zürich ist das gewesen, im Hallenstadion. Und damals haben 24 Männer darüber entschieden, wo die Weltmeisterschaften angehen, 2018 und 2022. Und das ist dann Katar geworden und Russland. Und ich habe mir schnell aufgeschrieben, wer damals alles darüber entschieden hat, wo die WM angeht. Oder? Und das, ich gehe jetzt nicht alle durch, aber es ist einfach eine interessante Liste. Oder? Also Issa Hayatou, Kameruner, ist verurteilt worden, 25 Millionen zu zahlen von einem Gericht wegen widerrechtlichen Verkauf von TV-Recht später. Oder? Chung Mong Jun, Südkoreaner, lebenslänglich gesperrt von der FIFA. Josef Sepp Blatter, lebenslänglich gesperrt von der FIFA. Jack Warner, lebenslang von der FIFA gesperrt, hat in New York ist verurteilt worden für 79 Millionen Busse wegen Verkauf von TV-Recht, die nicht richtig gegangen sind. Villar Llona, Spanier, Rücktritt nach Sperre durch den spanischen Verband. Michel Platini, durch die FIFA gesperrt. Franz Beckenbauer, schwere Gedächtnislücke. Und aber ab 2012 immerhin Gazprom-Botschafter, nachdem er die WM auch nach Russland gebracht hat. Michel Thug, Belgier, der zugegeben hat, dass er ein russisches Gemälde angenommen hat vor der Wahl und ein vergiftetes Geschenk genannt hat. Richard Teixeira, der schon 2010 von der Staatsanwaltschaft Zug festgestellt worden ist, dass er zusammen mit seinem Schwiegervater João Avelange 22 Millionen Franken an Schmiergeld angenommen hat. Mohammed bin Hammam aus Katar, wo die anderen soll geschmiert haben, scheint angeblich für die FIFA lebenslänglich gesperrt. Chuck Blazer, inzwischen tot, lebenslang für die FIFA gesperrt. Spion für die FBI, Mr. 10% genannt. Nicolas Leos, Paraguay, also gestorben, während er von Interpol gesucht worden ist, in Hausarrest. Marius Lefkaritis, der Grundstück an Katar verkauft hat nach der WM-Vergabe. Rafael Salguero, Guatemala, der sich selber der Korruption schuldig benannt hat. Vitali Mutko, der grosse russische Sportminister, muss man eigentlich gar nicht dazu sagen. Und so weiter und so fort. Also, es hat dann auch noch ein paar, die bis jetzt nicht gesperrt sind. Ein Engländer, ein Türk, jemand von der Elfenbeinküste. Aber ich meine, da sieht man etwa, warum das die WM hat können, nach Katar gekommen sein. Also was auch klar ist, wenn man immer sagt, ja, Katar hat sich die WM gekauft, man kann davon ausgehen, bewiesen ist nichts. Man könnte aber auch davon ausgehen, wenn sie in die USA gegangen wäre, dass auch geschmiert worden wäre, alle, oder auch zu der australischen Bewerbung, die damals gegen Russland, glaube ich, angetreten ist, gibt es auch ganz fiese Geschichten. Also, es wäre jede WM wäre gekauft gewesen. Und weil es ist ja klar, wenn du die Stimmen, also die Wahlmänner anschaust, dann weisst du, musst du etwas bieten. Hm. Und warum sie im Winter stattfindet, ist auch logisch. Im Sommer kann man in Katar einfach nicht shooten, Punkt. Also es gibt Temperaturen über 40 Grad und Luftfeuchtigkeit, die dich tötet. Ich bin jetzt gerade in Abu Dhabi. Es ist Winter, das ist die Hochreisesaison hier. Gestern oben ist die Luft wie Sirup gewesen, oder? In Doha ist es im Moment ein bisschen trockener, scheint es. Aber man kann sich etwas vorstellen, wie das wäre, zum Sport zu treiben.
Hm. Das heisst, was du mir eigentlich sagst, ist, dass eine Vergabe von der WM einfach durch und durch korrupt ist.
Ich weiss nicht, ob das... Also man hätte ja dann... Jetzt werden die Weltmeisterschaften so vergeben, dass jede Nation, die bei der FIFA Teilnehmer ist, eine Stimme hat. Das heisst, man kann nicht so gezielt schmieren zumindest, oder? Aber damals ist es... Muss man einfach davon ausgehen, dass die Herren einer gewissen Korruption nicht ganz abgeneigt gewesen sind. Sagen wir es so.
Stimmt es eigentlich, dass der Gianni Infantino und der FIFA-Chef in Katar wohnt?
Also teilweise, ja. Genau, er hat seine Kinder in Katar, also in Doha, eingeschult zumindest. Und er begründet das damit, dass er ja als FIFA-Präsident muss vor Ort sein, wenn das wichtigste Turnier von der FIFA in Katar stattfindet. Es wäre mir aber jetzt nicht bekannt, dass irgendein FIFA-Präsident je in dem Land gelebt hat, wo die WM stattfindet. Weil eigentlich gibt es ein lokales Organisationskomitee und dann gibt es Leute von der FIFA, die das sonst überwachen. Gianni Infantino im Jahr ist jetzt nicht gerade dran, irgendwie am Leitung gelegen oder so.
Mhm. Warum ist das? Warum ist denn dort? Was bringt denn das ihm?
Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das der FIFA bringt. Ich weiß nicht, was es ihm bringt. Ich weiß, dass er wahrscheinlich in Katar eher besser angesehen ist als in der Schweiz, würde ich jetzt mal so sagen. Sein Image ist dort sicher besser als du. Also ist es vielleicht auch angenehmer dort zu sein als in der Schweiz.
Du hast gesagt, Katar hat alles gemacht, um die WM zu sich holen. Was erhofft sich denn das Land vom Austragen von dieser Weltmeisterschaft?
Es ist wirklich ein Höhepunkt von einer Strategie, die sich das Land 2008 gegeben hat. Damals hat man gesagt, durch die Austragung von grossen internationalen Sportanlässen will man das Land auf die Weltkarte bekommen. Man muss sich vorstellen, das ist ein wahnsinnig kleines Land in der Wüste, am Meer, umgeben von Nachbarn, die es nicht so gern haben. Also die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien mögen Katar nicht besonders. Es ist bis letztes Jahr haben die Länder Katar eigentlich abgeschnitten gehabt. Also haben probiert, Katar in die Knie zu zwingen durch Blockaden, See, Luft, Landweg. Also da hat dann auch Katar Airways haben dann plötzlich nicht mehr dürfen irgendwie über die Vereinigten Arabischen Emirate fliegen oder über Saudi-Arabien. Also das ist ziemlich krass gewesen, haben wir da nicht so mitbekommen. Und das Land hat sich überlegt, wie können wir auf die Landkarte, wie können wir eine gewisse Softpower aufbauen, oder? Und ist auf den Sport gekommen. Das funktioniert einfach. Es ist recht krass. Also wenn man sich Katar jetzt anschaut, jetzt ist die WM. Das ist der Höhepunkt von dem Sport, Sportweg, wo sie haben Handball-WM, Fußball, Leichtathletik, Turnen, alles gehabt. Und jetzt die Fußball-WM, das ist das Größte. Die Olympischen Spiele werden sie sich sicher nochmal bewerben. Also haben sie schon dreimal probiert, haben sie noch nicht bekommen, aber das wird kommen. Ich glaube, es ist fast nicht zu verhindern, habe ich das Gefühl. Und gleichzeitig sind sie, weil sie den Amerikanern geholfen haben, bei dem recht chaotischen Abzug aus Afghanistan, sind sie bei den Amerikanern dick drin. Sie sind bei den Europäern gut drin, weil sie Flüssiggas haben. Sie sind immer noch nett mit den Russen trotzdem. Sie haben es gut mit China. Also, sie haben jetzt während der WM gibt's sogar Direktflüge Tel Aviv-Doha. Das wäre früher noch unvorstellbar gewesen. Also gibt es da auch ein bisschen Normalisierung. Sie haben es wieder gut mit ihren Nachbarn. Also im Moment ist es wirklich auf dem absoluten Höhepunkt, das kleine Land.
Versuchen denn die Nachbarn etwas Ähnliches?
Ich bin in Abu Dhabi jetzt gerade und da findet am Sonntag Formel 1 Rennen statt, wie wir alle begeistert sagen, wo wir auf der Strasse sehen und das Gefühl haben, warum ist jetzt gerade da so ein weisser Europäer rum? Das ist sicher wegen der Formel 1 da. Ja, Saudi-Arabien kauft sich jetzt auch ein im Fußball, oder? Die Saudis haben so probiert, via Gianni Infantino noch ein paar WM-Spiele abzugraben. Da haben sie gesagt, nee, Gianni, du willst doch eh eine grössere WM, komm, wir tun doch jetzt schon auf 48 Teams vergrössern, da gibt's noch ein paar Milliarden in TV-Recht und so. Und dann wäre das Land Katar das gleiche gewesen und dann hat Saudi-Arabien noch ein paar Matches bekommen. Eben Saudi-Arabien jetzt Newcastle United gekauft. Also alle probieren es ein bisschen jetzt via Sport, ja.
Interessant ist, dass das in völliger Transparenz stattfindet, haben wir das Gefühl, und dass die Leute auch über das reden. Konsequenz daraus ist, dass wahrscheinlich noch nie eine WM geht, die so umstritten war, schon vor dem Abpfiff. Hast du das Gefühl, dass wir da gerade so einen Kippmoment erleben, dass das wie der Höhepunkt, der tragische Höhepunkt von einer Entwicklung ist, die dann irgendwann wieder mal umdreht?
Also, wie dass sich die Leute vom Fußball abwenden, oder wie meinst du, gibt Moment?
Dass das Leute nicht mehr
dass alles wieder besser wird. Also, die Premier League hat verhindert, dass Newcastle United an einen saudi-arabischen Staatsfonds verkauft worden ist. Warum? Weil sich Katar dagegen gesperrt hat, weil Saudi-Arabien über einen Fernsehkanal, über einen Piratensender die Sportsendungen von beIN Sports geklaut hat. Der saudische Sender hat Be Out Q geheissen, also Katar raus. Und Katar hat gesagt, ja, das kostet uns Millionen und Milliarden, der Piratensender. Und darum hat die Premier League, die englische Liga, verhindert, dass Newcastle von United an Saudi-Arabien geht. Jetzt haben sich Saudi-Arabien und Katar gerade wieder gern. Be Out Q gibt es nicht mehr. Und die englische Liga hat gesehen, kein Problem denn, dass der Club gekauft wird von einem Staatsfonds, von einem Staat, der ja immer noch geleitet wird von einem Mann, wo man davon ausgeht, dass er den Mord an einem Journalist in Auftrag gegeben hat. Also nein. Der Fußball wird sich nicht zum Besseren verändern.
Was es sicher gemacht hat, ist, es hat so den Fokus auf gewisse Sachen in Katar selbst gelegt, zum Beispiel auf die Arbeitsbedingungen von den Leuten, die Stadien gebaut haben, die vielleicht gestorben sind dabei. Amnesty International hat festgestellt, dass tatsächlich jetzt im Jahr von der WM dass es Verbesserungen gegeben hat für die Arbeiter, mehr Lohn, bessere Unterkünfte und so weiter. Hast du das Gefühl, dass etwas nachhaltig sein kann? Zum irgendeinen positiven Aspekt versuchen zu suchen.
Also das muss man Katar schon zu gut halten, ja. Also der internationale Druck, der hat Folgen gezeigt. Es ist aber auch recht lang gegangen, oder? Man muss sich überlegen, es ist eine Viertelbillion verbaut worden für die WM. Also das sind nicht nur die Stadien, sondern der ganze Staat hat sich modernisiert. Man hat auch eine U-Bahn gebaut. Mit der will ich dann unbedingt mal fahren und schauen, ob irgendein Katar auch mit der fährt oder nicht. Weil eigentlich fährt man hier Auto. Das Benzin ist auch spottbillig, logischerweise. Und es ist recht lang gegangen, bis etwas verändert worden ist. Aber was verändert worden ist, ist, dass das Kafala-System aufgehoben worden ist. Das ist eigentlich eine Art moderne Sklavenhaltung gewesen. Wenn du als ausländischer Arbeitnehmer ins Land kommst, dann hat die Arbeitgeber das Recht gehabt, dir zu verbieten, die Arbeitsstelle zu wechseln. Also da hätte er die Freigabe geben und da haben sich die Leute zum Teil auch frei kaufen, wenn sie die Stelle wechseln wollten. Und das ist aufgehoben worden. Die Frage ist halt einfach, wie gut ist die Rechtssicherheit? Ich glaube, bei den Bauarbeitern, das sind auch die öffentlichsten, dort hat sich wirklich sehr viel verbessert. Oder sie müssen auch nicht mehr in der Hitze arbeiten. Es gibt eine fixe Stundenanzahl, es gibt einen Mindestlohn. Also da, es gibt Arbeitsgerichte, wo man sich wehren kann. Aber das Problem ist jetzt, die Bauarbeiter sind ja nur ein kleiner Teil von der Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeiter. Jetzt, wenn ich mir vorstelle, eine Frau, die in einem reichen katarischen Haus als Haushaltsangestellte arbeitet. Schafft es die dann vor ein Schiedsgericht, wenn sie will den Arbeitgeber wechseln und der verweigert ihre Freigabe, obwohl er das eigentlich müsste machen? Oder? Das ist so ein bisschen die Frage, die auch Amnesty stellt. Und die andere Frage ist natürlich auch, man muss ja sehen, die umliegenden Länder finden das recht unsexy, was Katar gerade macht, oder? Mhm. Also, weil dort sind Arbeitsrechte, also das Recht für die Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeiter noch schlechter oder so wie vorher in Katar. Die finden das nicht gut. Und auch innerhalb von der katarischen Gesellschaft gibt es konservative Kreise, die das nicht gut finden. Und die Frage ist, tun wir das einfach wieder alles wieder abschaffen, wenn die WM weg ist und der Westen schaut nicht mehr an.
Also, am Schluss FIFA trotzdem recht, wenn sie sagt, wir gehen an die Ort, wo Unrecht herrscht, um dort Verbesserungen anzubringen.
Genau, also der Weltfrieden ist praktisch nicht mehr aufzuhalten. Der Gianni Infantino ist ja auch vor der G20 gestanden und hat zu einem Waffenstillstand zwischen der Ukraine und Russland aufgerufen, was auch immer der Gianni Infantino vor der G20 zu suchen hat. Mhm. Nein, natürlich nicht. Also natürlich funktioniert es so nicht. Katar ist jetzt ein relativ kleines Land und es ist massiv unter Druck geraten und es ist ja nicht so gewesen, dass die FIFA bei der Vergabe 2010 gesagt hat, okay, jetzt haben wir die WM, aber jetzt müsst ihr alles verbessern, was in eurem Arbeitsrecht steht. Sondern es hat massiven Druck gegeben von Menschenrechtsorganisationen, von westlichen Medien, die angeschaut haben. Und dann hat sich etwas verändert. Und die FIFA hat dann am Schluss auch noch gesagt, ja, wir haben auch darauf hingewiesen und haben Verträge gemacht und so. Und was bei der FIFA passiert ist, ist, dass bei zukünftigen Austragungsorten, zum Beispiel die Menschenrechtssituation schon klar muss sein, bevor das die WM vergeben wird. Also man sollte eigentlich als absoluter Unrechtsstaat keine WM mehr bekommen. Das hat sich bei der FIFA verändert. Aber eben, also wenn man sich Russland anschaut, dann hat es ja hervorragend geklappt mit der WM 2018. Ich meine auch die Olympischen Spiele, die in China gewesen sind, Sommer und Winter, die haben ja auch zu einer extremen Öffnung von dem System beigetragen. Es ist ja nicht so gewesen, dass sich dort die Staatschefs einfach die beweihräuchert haben und sich nachher noch als stärkere Leader-Typen haben können präsentieren. Nein, es funktioniert noch so nicht. Aber bei einem kleinen Land scheinbar kann es funktionieren bis zum Turnier. Die Frage ist einfach, was nachher kommt.
Interessant ist ja, wenn du jetzt Russland und China erwähnst, das eine Mal die WM, das andere Mal Olympische Spiele. Dort ist der öffentliche Aufschrei viel kleiner gewesen als jetzt bei Katar. Gibt es einen Grund dafür?
Ja, man kann jetzt noch sagen, wir sind arabisch-findlich, wir sind islamophob. Ich glaube, unsere Gesellschaft hat sich einfach seitdem noch mal ein Stück weiterentwickelt. Also, es sind einfach das Bewusstsein für gewisse Sachen ist in unserer Gesellschaft stärker gewachsen. Ich meine, auch in unserer Gesellschaft ist es jetzt nicht so, dass LGBTQI+ Anliegen überall als irgendwie angenommen werden als total wichtig, oder? Das bei uns gibt's ja auch einen absoluten Druck dagegen. Also, aber einfach in gewissen Gesellschaftsschichten bei uns ist man noch viel weiter wie damals und durch das ist die Lücke noch viel grösser. Und durch das einfach so klar ist, dass das Land, die WM, sich halt durch Milliarden und Milliarden gekauft hat. Also, ich meine auch so Zustimmung in westeuropäischen Fußball und so weiter, ist halt die Ablehnung noch viel grösser, oder?
Die Folge davon ist, dass sich jetzt ganz viele Fans überlegen, wie sie mit dem umgehen sollen, ob sie ein Match schauen oder nicht, ob sie sich euphorisieren von diesen Spielen oder nicht. Was sollen sie machen? Hast du einen Tipp?
Nein. Das muss jede und jeder selber entscheiden. Ich meine, es wird geshootet und der Fußball wird höchstwahrscheinlich gut sein, was gezeigt wird. Und da kann man sagen, ja, man kann sich an diesem Spiel freuen, wieso nicht? Man kann sich ja auch an diesem Spiel freuen und gleichzeitig sich bewusst sein, dass das Ganze halt von einem kleinen Emirat als PR-Maschine genutzt wird. Aber ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass es Katar furchtbar weh macht, wenn der Philipp Loser daheim nicht vor dem Fernsehen sitzt.
Wie machst das du als Journalist, der darüber schreibt? Weil am Schluss bist du ja angestellt und reist dort an, um die Match zu schauen und über die zu schreiben und nicht über alles andere. Wie machst du das jetzt selber?
Ja, also genau, ich schreibe über die Match. Ich bin gespannt, was der Granit Xhaka diesmal schafft, dass es eine riesen Aufregung gibt um die Schweizer Nationalmannschaft. Ich habe Kontakt mit Amnesty International, ob es vor Ort eine Möglichkeit gibt, mit jemandem zu schwätzen, mit Arbeiterinnen oder Arbeiter oder mit jemandem, der die Untersuchungen gemacht hat. Das weiss ich noch nicht, ob das klappt. Und sonst haben wir mit der Zusammenarbeit mit der Süddeutschen Zeitung auch Leute vor Ort, die sich eben spezifisch um die Sachen kümmern, die nicht auf dem Fußballplatz stattfinden. Aber ja, ich bin als Sportreporter angestellt. Ja.
Die FIFA wird versuchen, das Turnier als möglichst positiv zu verkaufen. Farbenfrohe Bilder, tolle Stimmungen. Hat das auch einen Einfluss auf dich? Hast du irgendwelche Vorgaben bekommen von der FIFA? Man kann sich in der Zwischenzeit wirklich alles vorstellen.
Nein. Also nein, nicht, dass ich wüsste. Vielleicht ist ihn irgendwie in dem Kleid gedruckt, wo ich da irgendwie geschickt bekommen habe, gestanden, aber ich glaube es nicht. Also was es gibt, ist, für Fernsehteams gibt es bestimmte Sachen, wo man filmen darf, wo man nicht filmen darf. Da musste ich recht lachen, weil man unter anderem keine Landesgrenzen, weder in der Luft, am Boden noch zu See filmen, was bei so einem kleinen Staat wie Katar recht schwierig ist. Man darf keine Privathäuser filmen. Man darf keine Polizei- und Militärstationen filmen, aber das gibt es in anderen Ländern also auch. Und man darf vor allem keine Anwaltskanzleien filmen. Okay. Das steht explizit drin.
Sehr gut. Also wir sind jetzt fast am Schluss von dieser WM-Folge. Wir haben noch eigentlich gar nicht über Fußball und über den Sport geschwätzt. Das machen wir jetzt gleich noch kurz. Was treibst du der Schweizer zu an dieser WM?
Ja, Philipp, ich habe doch keine Ahnung, ich weiß es nicht. nein, wirklich, es ist, die Mannschaft ist wirklich gut. Sie hat Granit Xhaka, der auf dem Höhepunkt ist von seinem Arbeiten. Sie hat ganze Haufen Leistungsträger, die wirklich so gerade in so im Sweet Spot sind von einer Fußballerkarriere, gerade alles so um die 30 rum. Und gleichzeitig haben sie die schwierigste Gruppe, die es in dieser Weltmeisterschaft gibt. Also mit Kamerun, Serbien und Brasilien haben sie einfach drei Teams, wo man auch drei Matches nicht gewinnen kann und heimfliegen wieder, ohne dass es eine Schande ist. Also man kann gegen alle drei gut spielen und dann trotzdem ausscheiden. Und wenn sie weiterkommen, logisch an der WM, der Weg ist nicht einfacher, aber dann, ja, also es gibt ja bei jeder WM so eine Belgien oder eine Dänemark oder irgendetwas, wo irgendwann plötzlich einfach im Halbfinale steht und man weiß nicht genau warum. Oder eine Kroatien. Und das kann die Schweiz auch sein.
Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Schweiz nicht zu Dänemark von Katar wird, was sind denn die tatsächlichen Favoriten? Immer die gleichen, oder?
Ja, ich fände es jetzt noch gut, wenn sie wieder zu einer Europameisterschaft würde, wie bei den letzten Weltmeisterschaften. Und ich glaube, Brasilien ist im Moment wirklich einfach richtig, richtig stark. Es gibt ja so die Spielerei mit Marktwert. Oh, wenn ich dann irgendwie, also, wenn die haben irgendwie über 1 Milliarde Marktwert. Ja, die können halt nicht alle auf dem Platz stehen gleichzeitig, gell? Aber wenn du siehst, dass irgendwie Jesus von Arsenal dort irgendwie knapp Ersatz ist, du siehst du, was die für Möglichkeiten haben im Sturm. Argentinien, der Lionel Messi, wo man ja schon abgeschrieben hat, könnt ihr noch zum letzten Halalib losen. Das war ja auch noch irgendwie ein schönes Karriereende. Und wenn man Frankreich anschaut, was die für eine Karte haben, auch wenn sie jetzt ohne Pogba und N'Golo Kanté schütten, das ist auch einfach absoluter Wahnsinn. Also, ja, es sind halt immer so die gleichen. Die Italiener werden es diesmal nicht. Und auch wenn die Engländer scheint den höchsten Marktwert haben, die werden es auch nicht. Weil denen ihre Trainer ist einfach, das ist ein netter Typ, aber ich glaube nicht, dass der für ein grosses Turnier geschaffen ist.
Jetzt viel über negative Sachen geschwänzt. Am Sonntag geht es tatsächlich los. Freust du dich auf etwas richtig fest bei dieser WM?
Ja, ich bin noch nie im arabischen Raum gesehen. Und ja, ich bin schon gespannt. So, je nachdem, wie lange die Schweizer dabei sind, zweieinhalb Wochen dort sind, das mal anzuschauen, wo man jetzt so viel immer drüber gelesen hat seit 2010. Das eigentlich. Und ja, die Matches werden vermutlich gut. Die Matches werden gut. Und es wird wahrscheinlich. Also schon Russland, muss ich sagen, ist ein wahnsinnig durchgeknalltes Erlebnis gewesen eigentlich. Damals mit einer wahnsinnig weiten Distanz. Und jetzt ist es wie, ich meine, ich mache zwei Matches an einem Tag. Weil es so klein ist. Also es ist wie, der eine Match findet in Hönkstadt und der andere irgendwie in Schlieren oder so. Also es ist... Das ist auch noch speziell. Ja, und dann bin ich gespannt, ob es dort Leute hat. Was wirklich noch faszinierend ist, ein bisschen, Von nichts haben die Katarer mehr Angst, wie eigentlich vor diesen Fans, die sie jetzt gefilmt haben. Mhm. Also sie wollten sie gerne so, wie sie sie gefilmt haben. Und sie haben Angst, dass besoffene Engländer und Deutsche durch ihr Doha ziehen. Das ist halt auch noch so. Also sie haben die Welt eingeladen und jetzt haben sie beschissen, dass sie kommt. Und das könnte auch noch interessant werden. So auf so Sachen freue ich mich.
Wir werden es dann lesen bei dir. Danke vielmals für das Gespräch.
Danke vielmals.
Das war sie, unsere aktuelle Folge zur WM in Katar. Text von Florian Rath und von seinen Kolleginnen und Kollegen lest ihr auf unserer Website und in der Zeitung. Und vor allem gehört der Florian auch. Er wird vor und nach jedem Schweizer Match eine Spezialausgabe von der dritten Halbzeit machen. Thomas Schiffler wird auch dabei sein und andere Gäste. In diesem Fall danke fürs Zuhören. Bis morgen. Ciao zusammen.